Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, hallo zusammen. Wir sind hier wieder mit einer neuen Folge und ich habe wieder mal eine persönliche Frage. Was ich liebe eigentlich.
Ist unzensiert, gell?
Ja, genau. Sie wissen es nie, was ich auch frage. Darum kommt es ganz spontan. Was ist eigentlich eure Lieblingsverhütungsmethode?
Also meine ist die symptothermale Methode. Ich weiss, alle Gynäkologinnen und Gynäkologen, die zuhören, sträuben sich jetzt auch alle Harzberg. und nichtsdestotrotz bin ich grosse Verfechterin von dieser Methode. Es braucht sehr viel Wissen dahinter, gibt aber einem auch sehr viel Wissen über den eigenen Körper zurück.
Das ist die natürliche Verhütungsmethode.
Ja.
Ja, genau.
Und du, Janine?
Ja, ich finde, Verhütung ist sehr abhängig von der Lebensphase, in der man drinsteckt. Also ich würde jetzt sagen, die aktuelle Lieblingsverhütungsmethode ist die Vasektomie, also dass der Mann...
Du gibst ja, mal den Böck ab.
Ja, ich gebe den Böck ab, den Mann soll schauen.
Sehr gut.
Und dann bei dir, Anja?
Ja, ich habe viele verschiedene, sagen wir es. Und das würden wir jetzt gerne ein bisschen erläutern, weil es gibt... Ja, einiges auf dem Markt und wir wollen das jetzt kritisch zusammen anschauen. Und wir haben uns ein bisschen von dieser Folge als Ego Priska ein bisschen gesträubt. Aber wir tauchen jetzt ein und ich bin sehr froh, dass du mitmachst. Und das, also wir haben jetzt überhaupt nicht herrlich gesträubt.
Also für uns ist es ein kontroverses Thema.
Genau. Ich bin gespannt. Über ein Jahr haben wir es jetzt ein bisschen rausgezögert. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Einfach aus dem Grund, dass wir... Nicht in allen Punkten ganz gleicher Meinung waren, aber ich denke, jetzt kennt ihr uns ja. Und das ist ja ein Zeichen von der Villa Margherita, dass man vielseitige Betrachtungsweisen zu hören bekommt.
Jetzt haben wir die Spannung aufgebaut.
Jetzt gehen wir in den Fall rein. Jetzt eigentlich reinkumpen.
Genau, jetzt gehen wir den Fall ein. Und in diesem Fall geht es nämlich um einen Fluch und Segen von der weiblichen Revolutionsgeschichte.
Ja, Anja präsentiert uns den Fall von Mia and Jill. Oder wir könnten auch sagen, all about the pill.
Ja, wie die Namen schon sagen, es sind zwei Frauen im Wartezimmer, nämlich Mutter und Tochter, mit dem genau gleichen Problem. Sie haben nämlich Fragen zur Verhütung. Und die Mia, das ist die Mutter, die ist 43 und Jill ist 16. Ich habe die also ins Sprechzimmer geboten, beten.
Aufboten,
aufboten, genau.
Das ist wie Militär.
Genau, sie sind stramm mitgekommen. Nein, und die erste Frage von der Tochter war, ja, gibt es eigentlich etwas anderes als die Verhütung mit dieser Pille? Sie kennen nur die, weil alle ihre Freundinnen eine Pille nehmen oder halt mit dem Kondom verhüten. Und das sagt dann doch ihr ein bisschen zu wagen. Sie haben ja schon gehört, da wird man vielleicht sogar ungewollt schwanger oder mit einem Lusttropfen und so weiter. Ja. Und Mutter hat dann ergänzt, ja, also sie nehme aber Pillen seit der letzten Schwangerschaft wieder. Und sie hat eigentlich die immer gut vertreibt, sie hat keine Nebenwirkungen im Moment und schon in Jugendjahren immer die gehabt. Und darum hat sie die auch wieder wollen. Aber sie hat zunehmend so ein ungutes Gefühl dabei, wenn sie die morgen aus dem Pillenpäckchen drückt. Jetzt gehen wir schnell ein bisschen in Geschichte. Die Antibabypille, das ist ja eigentlich ein medizinisches Wundermittel. Und kennt ihr die Geschichte von dieser Pille?
Ja, ich weiss einfach, 1960 hat die US-Gesundheitsbehörde die erste Hormonpille offiziell zugelassen als Verhütungsmittel. Es ist dann in der Folge auch ein bisschen Symbol geworden für Emanzipation und auch Freiheit von der Frau. Also da hat es Demonstrationen gegeben, sich beugen statt sich beugen und zeugen etc. und hat sicher für die Geschichte der Frau eine ganz enorm wichtige Rolle gespielt. Und etwas so ganz, wie soll ich sagen, etwas noch verrückt, 1968, das ist gleich nicht mega lang seither, hat der Papst Paul VI. Pillenentzyklik noch verboten. Also künstliche Verhütungsmittel grundsätzlich sind dort verboten worden. Aber gell, Anja, du hast noch gesagt, in der Vorbereitung, die ganze Studie lag noch einen traurigen Hintergrund.
Mhm. Ja, ich habe einfach gelesen, dass eigentlich die Grundlage für die Entwicklung von dem Hormonpräparat, also von der Antibabypille, der Arzt Karl Glauberg mit Medizinversuch im KZ, das in Auschwitz hat entwickelt. Das hat mich noch so recht, ja, tragend dünkt. Und was noch lustig ist, dass eigentlich zwei Chemiker das erste synthetische Gestagen darauf entwickelt und das ist getestet worden in den Slums von Puerto Rico. Es ist nämlich dort den armen und sehr kinderreichen Frauen gratis abgegeben worden und die haben das natürlich mit Handkuss ausprobiert. Also das ist im Gegensatz zu Auschwitz, die hatten keine Wahl eigentlich. Mhm. Aber die Frau hat gedacht, hey, endlich gibt es etwas, dass ich nicht die ganze Zeit schwanger bin. Es war ja bekannt gewesen, dass Frauen einfach früher Gebärmaschinen waren, also eigentlich permanent schwanger, durchschnittlich 15 Mal in ihrem Leben und mindestens so 12 Kinder. Und so die einzige, so die einzige Verhütungsmethode war eigentlich Hunger, schlechte Ernährung, und dann ist die Mensch ausgeblieben. Oder sie haben dann extrem lang gestillt, wobei da weiss man heutzutage, oh, das ist nicht eine sichere Verhütungsmethode, der Stillen unterdrückt.
Liebe Grüße an meine Schwester.
Liebe Grüße an die Schwester von Janine. Stillen unterdrückt Hormone eigentlich nur begrenzt, oder, die Hormonaktivität. Also, wie wir schon ein bisschen von Priske gehört, die Pille war gesellschaftlich und politisch wenig akzeptiert und eigentlich auch von den Ärzten am Anfang sehr zurückhaltend verschrieben worden. Also eigentlich nur gegen Menzbeschwerden und ja nicht als Verhütung. Und nur an verheiratete und sehr kinderreiche Frauen, also mindestens 3-4 Kinder, mussten sie vorweisen, dass sie das Rezept bekommen haben. Und so ist eigentlich der Anteil an hormonverhütenden Frauen in der Mitte 60er Jahre etwa 1% gewesen.
Also wenig. Ja.
Ja, und vor dem 20. Jahrhundert ist die Verhütung noch quasi ein Hexenwerk gewesen. Man hat zum Beispiel mit Pflanzen versucht zu verhüten. Also das sind vor allem giftige Pflanzen gewesen. Das ist auch nicht immer gut gekommen.
Nein, auch nicht.
Nein. Es hat auch Tipps gegeben nach dem Akt, zum Beispiel dass man rumgumpelt oder stark niesst, das Sperma rausgeht.
Rausgepresst. Ja, das ist wirklich so vom Arzt verordnet worden.
Ja, oder wo Coca-Cola dann auch noch auf den Markt kam, hat man Scheidenspülungen angefangen machen mit Coca-Cola. Das bringt nichts, das schadet das Spermien gar nicht. Das hat man dann sogar später untersucht. Und wir, Priskas, Innerschweizer Katholiken, aber du hast schon gesagt, Kiel war sehr lang gegen Verhütung und wir erinnern uns, Kondom in Lateinamerika ist noch immer kontrovers diskutiert.
Verrückt. He? Und übrigens, das mit dem Coca-Cola, das hat sich bis heute gehalten. Also einfach nicht als Empfehlung. Sondern ich mich erinnere an einen Moment, wo eine Frau in Pille danach Beratung war, die gesagt hat, wie sie den verhütet hat. Sie gesagt, sie habe ihre Muschi-Duschi immer dabei. Und dann bin ich gar nicht rausgekommen. Das war aber eben das Coca-Cola, die Spülung. Das ist
ja unglaublich, ja. Also noch nicht so lange her, gell?
Ja, das, gewisse Sachen halten
sich. Und Verhüten hat auch mit Abtreiben zu tun.
Ja, es hat eben wirklich in dieser Zeit natürlich, wo es eben keine Verhütungen gab, einfach auch zu so illegalen Abtreibungen geführt. Und da ist wirklich bekannt, eben so mit Lismennadeln.
Nein.
Oh. Einfach reinstechen durch die Vagina. Wenn man Glück hatte, hat man den Muttermund gefunden. Und sonst hat man einfach irgendwie quer durch die Vagina in die Gebärmutter gestochen. Und ich kann mir vorstellen, eben, die Blutungsgefahr war da, gewesen, aber auch eine riesige Infektionsgefahr. Also viele mütterliche Mortalitäten.
Das
Trauma, genau. Und, oder so giftige Pflanzencocktails sind für, empfohlen worden. Also für die Frauen war das ganz sicher nicht gesund, gewesen, was man dann hat gemacht hat. Die fehlende Pille-Euphorie in den Anfängen, was eigentlich erstaunlich ist. Es hat endlich so eine Pille gegeben, aber es ist irgendwie doch moralisch so ein bisschen nicht ganz akzeptiert worden. Also gut, die Ehefrau nimmt so etwas nicht, oder? Und dann ist noch die ärztliche Unsicherheit dazu gekommen. Es hat weniger Kenntnis gegeben damals, wenig Studien. Und das sieht man ja bei diesem Kontergan-Skandal gemerkt. Seht noch das noch bis 1968?
Ja, sehr, ja. Das war ein riesiger Skandal, wo dann Kinder auf die Welt gekommen sind, wo die Extremitäten gefehlt haben oder verstümmelt waren.
Und da hat man gemeint, das ist wegen der Pille, die man vorgängig genommen hat. Dabei ist man dann plötzlich darauf gekommen, dass die Frau in Schwangerschaft eben das Kontergan, also das Schlafmittel, eingenommen hat. Das ist eigentlich wegen dem, nicht wegen der Pille.
Verschrieben, ja.
Und erst Ende 1970, nach intensiver Schulung von der Ärzteschaft und wo dann so diverse genau, Studien veröffentlicht worden, wo eigentlich die Sicherheit der Pille beschrieben hat es eine rasante Zunahme gegeben, auch durch die Ärzte. Und 1972 hat es sogar an unverheiratete Frauen dürfen beschrieben werden. Ja, Skandal. Ja, genau. Was mich noch ein bisschen erstaunt hat, ist, dass dadurch, dass die Frauen nicht verhütet haben, haben die auch einen Zyklus gehabt, den sie hätten beobachten können. Und so vielleicht auch ein bisschen herausfinden, wenn die fruchtbaren Tage sind. Aber das hat man auch dann auch noch nicht so gekannt. Das, was du jetzt da so
gut verfechtest. Ja. Nein, aber es ist natürlich eine gute Frage. Also, ich finde, es braucht halt einfach recht viel Wissen. Und du musst auch gewisse wie Bildung oder jemand, der dir so erklärt. Also jetzt auch so eine Beratung für natürliche Verhütung, das geht nie weniger lang als eine Stunde. Für einfach in allen Details das zu erklären. Entschuldigung. Und das Wissen musst du zuerst mal herkommen. Vielleicht ist es zum Teil sogar bekannt gewesen. Und was halt aber auch noch ist, wenn natürlich in der Gesellschaft Meinung vorherrscht, die Frau ist dem Mann untertan. Das heisst, sie muss zu jedem Zeitpunkt
Parat sein,
allzeit bereit, dann nützt es vielleicht auch nichts, wenn du sagst, jetzt habe ich einen roten Tag, jetzt geht es gerade nicht. Also in dieser Verhütungsmethode braucht es halt Wissen und es braucht beide Partner, die dort mithelfen. Mhm. Aber warum es sich dann nicht durchgesetzt hat, ja, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht wirklich.
Also roter Tag wäre nicht der Tag, wo man die Mens hat, sondern wo es App sagt, bin ich fruchtbar, bitte kein Geschlechtsverkehr. Genau.
Mhm. Und eben, also nur so viel vorweg, also es ist nicht einfach eine App, es ist ein
Kalender.
Nein, es ist symptothermal, ist recht viel komplexer, also du musst die ganzen Beobachtungen eintragen. Aber ich glaube, ich mache dir mal eine separate Folge, wo ich das genau wie erkläre. Mhm. Also nur eine App ist viel zu ungenau, weil du einfach vielleicht auch einen unregelmäßigen Zyklus hast und das könnte mit einer alleinigen App nicht erkannt werden.
Also ist die Körpertemperatur und Schleimkonsistenz, die man hauptsächlich
hat. Idealerweise auch noch Muttermund. Abtasten.
Also ich helfe gerne noch mal bei einer Folge.
Ja, ich merke gerade.
Nein, ich bin wirklich dabei. Bei der zweiten Folge allein. Und dann kannst du voll den Lied übernehmen.
Ja, das mache ich
dann. Aber eben die zwei sind mit der Verhütungsfrage bei mir, hocken da. Und wichtig ist so bei einem Verhütungsberatungsgespräch, dass man die persönliche Geschichte erfasst. Also gesundheitliche Probleme, wie eben, hat man hohen Blutdruck, hat man irgendein Problem mit der Leber, bekannt oder Kopfschmerzen, Migräne.
Blutgerinnungsstörung,
ganz wichtig. Und da kommt auch die Familiengeschichte in die Rolle. Also die muss man sicher immer auch nachfragen. Und wie ist es denn mit der Blutgerinnungsstörung bei den Familienmitgliedern? Auch ganz wichtig. Und dann natürlich auch das Rauchen oder die ganze Medikamentenanamnese. Und man nimmt auch immer, das Gewicht abnehmen. Jetzt bei der Jill, sie ist jung und gesund, hat kleine Erkrankungen. Sie hat noch einen unregelmäßigen Zyklus seit der Menarche, also seit der ersten Mens. Die hat sie mit 14 gehabt. Und sie hat einen Freund seit 6 Monaten, hat aber noch keine Geschlechtlichkeit gehabt, weil sie hat Angst, schwanger zu werden. Also die Angst ist gross. Sie hat auch mir erzählt, dass sie wirklich eine sehr störende Akne hat, die sie langsam recht aufregt. Das möchte sie auch nicht mehr haben. Und so eine starke Mens mit viel Schmerzen. Also sie muss immer am ersten Tag von der Mens muss sie Algi vornehmen, weil sonst geht gar nicht mehr.
Das Ibuprofen-Präparat, ja.
Ja, genau. Sie ist normgewichtig und sie raucht nicht. Mutter ist auch gesund, raucht auch nicht. Sie ist aber im Gegensatz zu Jill übergewichtig. Also das heisst, sie hat eine BMI um die 28. Also Übergewicht ist ja zwischen 25 und 30. Und sie sagt auch, sie kann immer abnehmen seit der letzten Schwangerschaft. Sie hatte 3 Kinder gehabt und also die Familienplanung ist definitiv abgeschlossen. Sie will also keines mehr. Und sie ist verheiratet. Sie hat weiter erzählt, dass sie die Pille eigentlich gut vertreibt hat. Und sie hat sie eigentlich damals auch genommen, weil sie auch ein bisschen Menschenschmerzen hatte. Und darum hat sie dann mit 38, nach der letzten Schwangerschaft, genau wieder die Pille einnehmen. Und die ist auch verschrieben worden. Aber, wie ich schon gesagt habe, zunehmend ist sie beunruhigt, weil sie langsam die Einzige ist in ihrem Freundeskreis, die Pille nimmt. Pille, die man schlucken kann.
Du, hättest ja mal daran gedacht, eben Vasektomie beim Mann?
Ja, das ist ein guter Punkt, das habe ich auch sofort gefragt. Das drängt sich ja fast auf, eben auch. Mit diesem Alter und eben wirklich abgeschlossene Familienplanung. Und sie hat dann gesagt, der will einfach nicht, der hat einfach Angst. Und sie möchte das Thema nicht mehr ansprechen. Das hat sie so durchgecatcht und sie hat sie kommen da nicht weiter bei diesem Punkt. Mhm.
Dabei wäre das eigentlich so ein kleiner Eingriff. Mhm. Es ist auch etwas Psychologisches, oder ich weiß es auch nicht, warum das so...
Es ist halt vielleicht gleich noch ein bisschen die Frau ist des Mannes untertan.
Ich habe einfach Angst, dass es nicht mehr klappt mit dem Sex. Es ist wirklich mit der Ejakulation. Und das hat wirklich mit dem nichts zu tun. Du hast ja sogar noch Flüssigkeit, kommt ja noch
also raus
von der Prostata, von der Samenblase. Es ist einfach ohne Spermien drin. Oder? Also das heisst,
also es gibt schon am Anfang, wenn man die Vasektomie macht, gibt es noch so Schwellungen, bis dann die Spermien, die dann stocken und nicht raus können, werden dann ja vom Körper abgebaut und aufgenommen.
Genau, also man braucht ja sicher nach einem halben Jahr noch ein Spermiogramm machen, um zu schauen, ob wirklich keine Spermien drin sind, solange müssen wir natürlich noch verhüten. Mhm. Aber grundsätzlich ist es wirklich sehr komplikationslos und effektiv. Und zudem kann man es eigentlich auch rückgängig machen, das müssen wir halt auch den Männern sagen. Also wenn der vielleicht mal wieder der Kinderwunsch käme, dass die Möglichkeit besteht, die Samenleiter wieder zusammenzuflicken und so die Fruchtbarkeit wieder herzustellen, oder? Also, genau. Ja, und dann gibt es ja die zweite Verhütungsmethode für einen Mann, das Kondom. Wisst ihr eigentlich, aus was das erste Kondom gemacht ist worden?
Das weiss ich. Irgendwas
aus einem
Säudarm.
Oder ein Schaft, einfach ein Viech. Mit einem schlanken Darm.
Genau. Und das ist, ich habe noch so nachgelesen, das hat man mit einem Bändeli befestigen. Und weil es so teuer ist, also so kostbar, hat man das auch immer und immer wieder verwendet. Also man hat das nicht weggeschossen, sondern einfach immer wieder gebraucht.
Also was meinst du mit dem Bändeli? Am Schlüsselbund, oder?
Ja, ich glaube so an den Lenden. Also irgendwie mit
Das nicht abrückt.
Ja.
Also noch so.
Also es war auch nicht elastisch gewesen. Es ist wirklich so eine...
steife Hülle gewesen.
Genau, und das, was mich am meisten so ein bisschen geruset hat, ist, dass man das einfach weggelegt hat. Vielleicht hat man es ein bisschen geputzt, aber das ist einfach nachher dort gelegen. Sie haben eben, weil es wirklich kostbar war, man hat sich nicht können leisten, das wieder Item.
Das war auch ein Business für sich gewesen.
Also die Verhütung vom Kondom ist auch nicht eine sehr sichere, das muss man könnte hier auch noch erwähnen.
Also damit, nicht jetzt die mit dem Schaft,
sondern die das richtige Kondom.
Latex, meistens Latex oder... Polyurethan, ich weiss es jetzt gar nicht mehr.
Ja, einfach mit dem heutigen Kondom. Eine Sicherheit von einer Verhütungsmethode wird dann mit dem Pearl-Index angegeben. Und das ist bedeutet, wie viele Schwangerschaften pro 100 sexuell aktive Frauen pro Jahr passieren. Also wenn man jetzt gar keine Verhütung nimmt, es ist 80 bis 85, ist der Pearl-Index. Kommt auch ein bisschen auf das Alter von Frau drauf an. Wenn man jetzt mit dem Kondom verhütet, ist der Pearl-Index 2 bis 12.
Je nach Anwender.
Und im Vergleich zu von unserer Pille, die kombinierte Pille, das ist 0,1 bis 0,5. Also das ist ein deutlich geringeres Risiko, eben ungewollt schwanger zu werden, wenn man die Verhütung wählt.
Mhm. Aber das Kondom ist das einzige, das gegen Geschlechtskrankheiten schützt.
Ja, das ist ganz ein guter Punkt.
Sagen, ja.
Ja.
Und darum, eben, wenn jemand ganz jung ist oder vielleicht auch Geschlechtspartner häufig wechselt, und dann ist sicher das Kondom das Mittel der Wahl, obwohl es jetzt hier beim Pearl-Index nicht so mega gut abschneidet.
Ja, als guter Junge empfehle ich meistens etwas Kombiniertes. Also wenn sie dann eine Pille nehmen oder eine andere Verhütungsmethode, dass sie das Kondom zusätzlich einfach nehmen.
Wegen der Geschlechtserkrankung, also keine Pille gegen sexuell übertragbare Erkrankungen.
Ja. Jetzt sind wir ja schon mittendrin, Pearl-Index etc. Komm, wir machen doch mal eine Übersicht über alle gängigen Verhütungsmethoden, die es so gibt.
Ja.
Es gibt ja die kombinierten.
Also hormonell und kombiniert. Genau. Bei den Hormonellen gibt es einfach ein Gestagen. Also Gestagen vielleicht noch unser Progesteron wird im Körper produziert. Und das Gestagen ist, die sind synthetisch, das wird ähnlich nachgebaut. Und jetzt bei den Verhütungspillen tut man einfach quasi eine Auswahl von dieser Progesteronwirkung nehmen. Nicht die ganze, also es tut nicht eins zu eins gleich wirken wie unser humanidentisches Hormon. Und
aber dafür kann man noch ein bisschen auswählen, wenn man ein Gestagen oder ein bisschen antimännlich wirkt, zum Beispiel bei einer Akne oder eins, das weniger Wassereinlagerungen macht oder eins, wo das Thrombosenrisiko vielleicht ein bisschen kleiner ist als beim anderen.
Genau, das wäre eine Nebenwirkung halt von diesen kombinierten, das Thrombosenrisiko ansteigt. Bei den Hormonellen war es früher so, dass die eben recht hoch dosiert waren. Also die Gestagen waren sehr hoch, stark dosiert. Und da hat man heute können...
Also auch das Östrogen, vor allem das Östrogen.
Ja, das Östrogen, genau. Und da ist man heute runter, so quasi auf die tiefste wirksame Stärke und die nennt man Mikropillen. Mhm. Und wenn es dann nur ein Gestagen drin hat, sind es Minipillen.
Mhm. Genau.
Und da gibt es ja noch Stäbchen, auch, wo auch nur ein Gestagen drin ist.
Genau, das sind die Langzeitverhütungen, die Stäbchen oder die Spirale, die haben beide auch nur ein Gestagen drin. Genau.
Also die hormonelle Spirale.
Genau, ja. Was man noch sagen kann, es ist so, dass bei denen, die nur Gestagen drin haben, also ohne Östrogenkomponente, ist halt die Zyklusstabilität nicht so gewährleistet. Also hat es als Nebenwirkung wirklich Zwischenblutungen, Schmierblutungen, nicht mehr regelmäßigen Zyklus. Dafür ist das Thrombosenrisiko da nicht erhöht. Und bei den Kombinierten gibt es neben den Pillen, die man einnimmt, halt, gibt es auch noch die Flasche oder den Ring. Die sind auch kombiniert, also Östrogen und Gestagen drin. Und dort muss man sagen, auch wenn es eine andere Aufnahme ist, über die Haut oder über die Vagina, das Thrombosenrisiko ist irgendwie das Gleiche. Oder die neben alle neben, nicht nur das Thrombosenrisiko, sondern ja, wie Pillen.
Also es spielt keine Rolle, wie genau sein Körper reinkommt, ob es zum Schlucken ist oder bereits in der Vagina oder das Pflaster. Gibt es ja auch noch.
Genau.
Aber hormonell ist einfach wichtig. Das Ziel von einer hormonellen Verhütung ist, den Eisprung zu unterdrücken. Und alles, was man dann blutet, sind Abbruchblutungen. Also sind nicht
Entzugsblutungen.
Entzugsblutungen. Abbruch.
Nein, also man entzieht eigentlich dem Körper die Hormone, die man vorher zugeführt hat. Das ist eigentlich ein künstlicher Zyklus. Das hat nichts mit der Mens zu tun. Viele sagen dann, ja, ich habe unter der Pille regelmässige Mens. Stimmt nicht. Das ist eigentlich so ein Schein. Oder?
Es gibt auch die, die sagen, oh ja, die 14 Pillen vergessen, jetzt habe ich auch den Eisprung.
Ja.
Jetzt muss ich die Pillen danach nehmen. Das spielt auch keine Rolle. Es ist einfach etwas von außen, wie soll ich sagen,
gesteuert.
Mhm. Und das hat dann nichts mit dem Eisprung, die 14. ist am schlimmsten, oder Mens. Es ist dann äusserlich zwar nicht ganz zu unterscheiden, also die Mens kommt ja dann eben regelmässig, aber es hat einen anderen biochemischen Hintergrund im Körper.
Mhm. Ja, und dann gibt es noch die mechanische, also die nicht hormonelle Verhütung. Was kommt da in Sinn?
Ja, aber das Kondom haben wir schon gehabt, das ist sicher mechanisch. Es gibt natürlich auch noch das Femidom, wo da manchmal das immer noch
Kondom. Ja. Das Handling ist extrem schwieriger als für den Mann, muss man sagen. Ja.
Staubsauger-Sack-Feeling.
Kupferspirale.
Und dann gibt es noch Kupferspirale,
Und weißt du, wie die funktioniert? Das Kupfer, was es macht.
Also Kupfer reizt die Schleimhaut.
Genau, der Zervixschleimhaut verändert.
Genau, und das kann es wirklich nicht einnisten. Mhm. Also aber hat gleich noch einen Eisprung.
Ja. Genau.
Das ist auch noch Spermizid.
Genau, das tut die Beweglichkeit der Spermien, also die tut es wie lahmlegen. Die tun es umschwänzeln, wenn die mit Kupfer in Kontakt kommen.
Dort ist einfach das Problem, dass Kupfer lokal wirklich reizen
kann. Ja, und es kann vor allem auch, wenn du vorbestehende starke Mens hast oder Mensbeschwerden, dass es einfach noch deutlich stärker wird. Also man sollte es nicht jemandem verschreiben, der fast verblüht während der Mens.
Und das ist nicht mehr immer nur einfach eine Spirale, gell? Du hast mir mal gezeigt, dass sie ja zum Teil so Kettchen...
Ja gut, Kettchen.
Ja, nein, das ist noch herzig. Ja, das ist nicht einfach nur so eine Spirale, die aussieht wie ein riesen T. Sondern das hat sich schon recht entwickelt.
Ja, dort gibt es verschiedenste Gutige oder
Silbrige. Bei der reinen Kupferspirale ist einfach auch das Problem, also der Körper nimmt auch Kupfer auf. Und es gibt in den 70er, 80er Jahren hat es Studien gegeben, dass einfach erhöhte Kupferspiegel auf die Psyche können eher negative Einflüsse haben. Man kann dem ein bisschen entgegenwirken, aber das ist noch wichtig zu wissen.
Mhm. Einfach mal daran denken. Dass es
ich hatte auf einen Fall von einer Kupferspirale, wo es dann nicht gut gegangen ist und nach der Entnahme der Spirale ist es dann psychisch wieder gut gegangen.
Ja, dann haben wir jetzt etwa alles aufgezählt.
Ich glaube es, ja. Ich will gerne. Danach haben wir nicht erwähnt, weil das nicht ein Verhütungsmittel ist.
Das ist ganz wichtig.
Ja.
Und da gibt es einfach die Eingriffe, also die Unterbindung, sowohl bei Mann und Frau.
Und Frau, genau.
Gut.
Ja, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die kombinierte Pille zurückgehen, das, was in der Packungsbeilage steht, dann eben wirklich ist ja fast ein bisschen abstrus oder viel. Einfach, und
das verunsichert immer wieder, das ist es so.
Genau. Also, was einfach sicher wichtig ist, ist, dass man Aufklärung über das Thrombosenrisiko macht und eben ganz genaue Familienanamnese und eine persönliche Anamnese durchführt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Mia wieder ins Spiel nehmen, also bei der Mutter fällt ja auf, dass sie einerseits über 40 ist, also ein hohes Alter, aufweist und ein Jahr übergewichtig ist. Also sie hat grundsätzlich durch das schon zwei Risikofaktoren für eine venöse Thromboembolie, also für eine Thrombose, plus eben noch nimmt sie jetzt noch die Pille. Und wenn man jetzt das analysieren, wie hoch ist das Risiko, sie ist über 40, nimmt Pillen, dann hat sie eigentlich ein Risiko von 12, also kann man das Risiko berechnen, auf 10'000 Frauen, also 10'000 Frauen pro Jahr, von 10'000 Frauen pro Jahr haben 12 bis 20 eine Thrombose. Das klingt jetzt ja nicht nach viel, aber wenn man vergleicht zu, wenn jetzt eine 20-jährige Pille nimmt, sind es 3 bis 5 pro 10'000 Frauen pro Jahr.
Die Inzidenz. Ein Viertel davon, ja.
Also es steigt halt schon sehr an. Und eben, dann kommt noch das Risiko vom Übergewicht dazu. Also, ja. Und das ist jetzt alles venöse Thromboembolie. Und es gibt ja auch noch die arterielle Thrombose.
Das sind die andere Gefäße, die vom Herz wegführen.
Das ist so zum Beispiel eben Schlaganfall, Herzinfarkt. Das ist ja eine arterielle Blockade von einem Gefäß. Und die sind selten, aber häufig mit schweren Folgen. Und da nimmt das Risiko natürlich im Alter auch zu. Und auch mit der steigenden Östrogendosis. Darum sind wir ja froh, haben wir heutzutage die Mikropillen. Dann kann man das Risiko natürlich senken, aber im Alter ist das gleich auch höher als mit 20. Genau. Wenn man noch eine Migräne hätte oder würde rauchen oder eben auch schwer ist oder hohen Blutdruck, hat man noch ein höheres Risiko für so eine arterielle Thrombose. Darum muss man wirklich gut nachfragen und das Ganze, die Pilleneinnahme re-evaluieren.
Also das Alter allein macht das Absetzen von einer kombinierten Pille nicht nötig?
Eigentlich nicht, weil sie eben nicht zusätzliche Risikofaktoren hat und weil sie die schon lange nimmt und zufrieden ist. Ich würde natürlich einen Neustart machen mit einer kombinierten Pille. Sogar über 35 ist ja das Risiko, steigt das Risiko an für die Thromboembolie. Aber eben, wenn sie jetzt das gut verträgt und sonst nichts hat, würde ich es nicht absetzen, jetzt bei Mia schon, wo sie eben übergewichtig ist.
Dann würde man auf eine Pille gehen, die eigentlich nur also Progesteron, also das Gestagen halt, POP, Progesteron Only Pill, oder?
Genau.
Oder die Spirale. Die ist ja auch immer beliebter.
Genau, und da würde ich bei ihr, man kann beides sagen, sie hat ein vorbestehende Menschschmerzen, dann müssen wir auch sagen, wenn sie sich für Kupferspirale entscheidet, könnte sie, dass die Schmerzen halt also zunehmend sind. Das müssen wir hinweisen.
Aber mit diesen zwei Methoden kann man das Thromboserisiko massiv reduzieren.
Ja, hat es eigentlich gegessen. Außer noch das vom Alter, aber sonst. Ja. Nein. Ja.
Ja, oder vielleicht hat sie ja mal genug von diesen synthetischen Hormonen. Das ist schon, das beobachte ich häufig. Ist natürlich auch so, dass die sich dann vor allem bei mir melden. Also ja, ich ziehe natürlich vor allem die an, die sagen, ich will jetzt einfach mal da nicht mehr künstlich gesteuert in meinem Körper drin haben. Und dort könnte man sich sicher mal überlegen, mit dieser Körpersymptombeobachtung zu verhüten. Aber wie gesagt, das ist eine aufwendige Sache. Das macht man nicht einfach nur mit einer App. Und das tun wir dann sonst mal erklären. Aber grundsätzlich stelle ich schon fest, dass es eher einen Trend gibt, wieder weg von den Hormonen. Sicher, dass der Fall von der Selin, wo einen Schlaganfall hatte und dann schwerst behindert ist. Das habe ich dann...
Das haben wir noch erlebt, als wir zusammen geschafft haben.
Viele Frauen ihr Rezept gerade nicht mehr wollen einlösen. Und dort hat es sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht, zu sagen, das löst nicht bei allen so schwere Nebenwirkungen aus, etc.
Also bei Selin muss man sagen, hat man die Familienanamnese und ihre persönliche Anamnese nicht evaluiert. Und das ist dann wirklich hochgepusht worden von den Medien.
Das ist natürlich das Thema gewesen, oder? Das ist dann ins Bewusstsein der Leute so umso mehr gelangt.
Was mich einfach bei allen medizinischen, also wenn man irgendein Medikament einnimmt und grundsätzlich gesund ist, also eben präventiv irgendetwas macht, habe ich einfach immer ein bisschen Mühe, weil es so evidence-based ist. Wir wollen immer alle Studienbeleid haben, aber so eben auf die 20, zum Teil 30 Jahre, wo man die Sachen einnimmt, gibt es nicht so grosse Untersuche, ob jetzt Krankheit A mit Medikamenteneinnahme B irgendwie im Zusammenhang steht. Das sehe ich einfach ein bisschen kritik, sobald etwas gemacht wird an der Gesunden.
Ja, darum ist es wirklich wichtig, auch immer wieder re-evaluieren. Ja, gibt es andere Verhütungsmethoden, die möglich sind? Eben, oder mit dem Mann mal reden oder so. Also ich finde, ja. Also, aber der Trend, den du hast angesprochen, dass es eigentlich einen Rückgang gibt von den Pillenanwendungen, das hat man gesehen. Seit 1992 gibt es wirklich so einen Rückgang. Ich weiss zwar nicht genau, haben sie einfach nicht mehr die orale Pille genommen, sondern hat vielleicht eben den Vaginalring oder das Pflaster gebraucht. Das ist noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Und bei den Umfragen, warum nimmt Pille, sind jetzt neuerdings mehr die negativen Auswirkungen auf Psyche und Sexualität im Vordergrund. Früher war es so Angst vor Gewichtszunahme und Blutungsstörungen. Und das ist noch spannend. Und wir gehen jetzt schnell ein bisschen auf die drei Haupt... Also auf Thrombose sind wir schon eingegangen, aber jetzt noch auf die drei Hauptängste eingehen. Oder? Mit zum Beispiel
Gewichtszunahme, ist das ein Mythos? Oder wie siehst du das?
Also Gewichtszunahme, da muss man vor allem die ganz Jungen haben sehr Angst vor dem. Und bei den Adoleszentinnen muss man wirklich betonen, dass in diesem Alter eine Gewichtszunahme von 1 bis 1,5 Kilo pro Jahr auch ohne Hormon sowieso passiert, die Veränderung vom Körper. Also das heisst, es ist nicht unbedingt durch Pillen. Und man sollte sich, vielleicht tut die Pille ein bisschen das Hungergefühl verändern, aber man sollte halt dann nicht einfach nachgeben und mehr essen, sondern da ein bisschen das Auge drauf haben. Und was das Einzige, was bewiesen ist, was mit der Gewichtszunahme einhergeht, ist die Depot-Hormonspritze, also die 3-Monats-Spritze.
Oh, die haben wir vorhin vergessen.
Stimmt, das
kommt mir sogar noch dazu.
Aber die kommt noch dazu.
Das hast du schon gesagt, habe ich gemeint. Du hast Stäbli und 3-Depot-Spritze hast du erwähnt.
Gut, also, aber bei allen anderen Verhütungsmitteln ist das nicht erwiesen mit dieser Gewichtszunahme.
Da wird auch immer wieder davon geredet, ob die sexuelle Lust abnimmt. Da gibt es, glaube ich, keine Basis, wo beleidigt ist, dass die sexuelle Lust abnimmt. Unter einer Pille, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also wirklich über die Hälfte von diesen Rückfragen geben an, dass eigentlich die Sexualität oder die Libido unverändert ist geblieben. Es gibt einen Teil, der sagt, es nimmt ab.
Das kann ist aber ungefähr 20%. Dass es zunimmt. Genau. Wir haben ja durch im Kopfgefängnis. Also sexuelle Lust ist ja nicht nur eine Sache vom Intimbereich, sondern auch von der Psyche und vom Kopf. Und wenn du befreit bist und keine Angst hast vor einer Schwangerschaft, kann ich mir gut vorstellen, dass die Libido sogar ansteigt.
Zunimmt, ja. Oder eben die zum Beispiel stark behaart sind durch zu viele männliche Hormone im Blut, da haben wir ja auch eine Folge gemacht, dass die nicht mehr gerne Geschlechtsverkehr haben, auch nicht mehr bei Licht, sondern nur noch ganz im Dunkeln, sich abtastend. Also das heisst, dort ist natürlich, wenn die Behaarung auch ändert und sich normalisiert, dann hat man natürlich dann auch wieder mehr Lust auf Sex.
Oder? Was man definitiv kann sagen, wir alle aus Erfahrung und auch aus der Packungsbeilage, dass halt die Befeuchtung von der Vagina verändert wird, dass das einen Einfluss kann haben und dass es so ist, dass unter der hormonellen Verhütung man auch mehr Pilze, also Mykose macht, Vaginalmykose.
Weil das Milieu verändert wird
durch Hormone.
Ja, und so Psyche und Depression, da hat es ja auch eine grosse Studie gegeben, oder? Priska? Es hat eine grosse dänische Studie gegeben, zwischen 2016 und 2018,
ja, genau,
oder?
Ja, stimmt, wo wir alle Packungsbeilagen müssen anpassen, auch in der Schweiz, ja.
Also dort hat sich einfach gezeigt, dass die Pillenanwenderinnen, aber das sind eben auch die mal Pillen hatten und gar nicht mehr unter den Pillen sind, die sind auch dazu eingeschlossen worden. Und die haben häufiger antidepressive Therapie gebraucht als Frauen ohne Pillen oder nie Pillen genommen. Und gering höhere Suizidrate, also Selbstmordrate. Und das war bei den ganz Jungen am ausgeprägtesten, der Effekt. Und das hat natürlich alle extrem schockiert oder auch beunruhigt. Man hat aber in diesen Studien nicht so geschaut, ob die Frau oder die Jungen auch andere Risikofaktoren haben, wie erhöhten psychosozialen Stress in dieser Phase oder interpersonellen Stress. Da geht ja erste Erfahrungen mit Sex oder so, das beängstigend kann sein. Oder in der, also ja, man hat noch recht viel Angst, man weiß nicht, was auf einem zukommt. Und darum ist
spielt
es so
halt sehr viel mit.
Ja, das ist eigentlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber gleich, man muss ganz sicher, wichtig, man muss nachher fragen.
Ja, sicher ernst nehmen und sich gut beobachten. Und einfach auch daran denken, dass es mit der Pille im Zusammenhang könnte stehen.
Ja, und dann absetzen. Wenn man das Gefühl hat, Es geht nicht. Es gibt eine Depersonalisierung. Die haben ja wirklich das Gefühl, sie sagen wie in einem anderen Film. Ja. Oder eben dauernd traurig. Dann muss man natürlich näher absetzen.
Es ist auch so, dass Pille tut die Pheromone, also die Geruchshormone, die man einander schmeckt, auch bei der Partnerwahl, auf die reagiert man. Also unbewusst. Das ist nicht wie ein Parfüm, das man wahrnimmt. Das ist wirklich ein unbewusster Prozess. Und man weiss, Pille tut die Pheromone verändern. Und es gibt eben auch. Ist das eine Studie gewesen?
Ja, das war die Berner T-Shirt-Studie, wo die Frauen so an Fußballliebchen, also die eigentlich am meisten stinken, geschmückt haben. Und nachher hat man geschaut, ob die Frau, also man hat das Immunsystem von der Frau und von den Männern, den schwitzenden Männern, analysiert. Und man hat herausgefunden, dass Frauen, die Pillen nicht nehmen, einen Partner, also ein T-Shirt als attraktiven Duft, Fänger wahrnehmen, wenn der Mann ein möglichst anderes Immunsystem hat als die Frau. Und wenn sie Pille nimmt, hat sich das gerade umgekehrt. Da hat eine Frau eigentlich duftmässig einen ähnlichen ausgewählt. Und darum empfehle ich immer, wenn ihr Pille nehmt und mit eurem Partner glücklich zusammen seid und vielleicht mal Kinder wollt,
probieren vorher aus, ohne Pille.
Nehmt es genug früh absetzen. Für mal zu schauen. Natürlich nicht on-off, Anja, gell? Pillen sollte man nicht nehmen, wieder absetzen, wieder absetzen. Das ist sicher nicht gut. Aber einfach, sich bewusst sein, dass das einen Einfluss auf die Geruchswahrnehmung der Frau kann haben. Und das ist dann, wenn die Frau nicht mehr zufrieden ist wie mit dem Duft vom Mann, dann ist das nicht mehr lustig.
Ja. Aber jetzt, Mia, ihr haben wir einen Wechsel empfohlen für auf die Spirale oder auf ein reines Gestagenpräparat. Wie ist es bei der Jill?
Ja, bei ihr würde ich jetzt, eben, weil sie noch die Akne hat und die starken Menzbeschwerden, hat mit ihr schon mal angeschaut, ob sie nicht so eine kombinierte Pille mit einem Gestagen nimmt, die so ein bisschen antimännliche Hormone drin hat oder Hormonkomponenten hat. Das hilft natürlich sehr gut gegen die Akne und zwar sehr rasch. Mhm. Und auch gegen, also wenn sie es jetzt zum Beispiel so ein bisschen im Langzyklus nimmt, kann man das mit einer Menzbeschwerde in den Griff bekommen. Wir können ihr auch eine Langzeitverhütung mit der Spirale empfehlen, also mit der Hormonspirale. Weil der Mythos, dass die Hormonspirale nur bei Mütter oder beziehungsweise Frauen, die schon Kinder hatten, zum Einsetzen ist, das ist durch. Also es macht weder unfruchtbar, noch ist auch das Eileiter-Schwangerschaftsrisiko erhöht. Das hat man früher immer so propagiert. Das
stelle ich auch fest in der Apotheke, dass immer mehr jüngere Spiralen haben, weil es einfach auch bequem ist.
Genau. Also das heisst, bei Jill eben sicher noch sagen, wenn du jetzt die ersten sexuellen Erfahrungen machst, immer Kondom brauchen, eben wegen diesen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Also das muss man fast zusammen verschreiben empfehlen. Genau. Was mir jetzt noch zum Abschluss, ich weiss, wir müssen gleich zum Abschluss kommen, aber wie wisst ihr eigentlich, wie es mit der Pille für einen Mann steht so im Moment?
Ich habe noch mitbekommen, dass die in Asien auf dem Markt war und man hat das irgendwie wieder in den Boden gestampft.
Ja, wisst ihr wieso? Weil es einfach zu viele Nebenwirkungen hat. Aber es sind genau die gleichen, die wir auch haben in der Packungsbeilage.
Wahnsinn, oder?
Aber es ist ja so, dass die Bestimmung, oder bis man mal das Medikament auf den Markt
bringen kann. Die klinischen Studien sind strenger
in
der heutigen Zeit, als sie da in den 70er, 80er Jahren waren, wo unsere Pillen quasi zugelassen worden sind. Mhm.
Genau, darum ist noch verrückt. Da Mühe. Und darum wäre jetzt vielleicht noch so ein Hodenwärmer noch eine Verhütungsmethode für einen Mann.
Das heisst, spannend.
Wenn man da jetzt so etwas würde.
Ein Eierkocher.
Genau. Weil dann schon 1-2 Grad wärmere Hoden führen zu einer verminderten Spermaproduktion. Und das ist auch wieder reversibel. Also wenn man die wieder abnimmt, wenn man die nicht dauernd dreht, ist es dann wieder okay mit der Spermie.
Hast du das schon mal gesehen, wie das aussieht?
Ja, jetzt mal.
Ah, wirklich?
Jetzt kannst du wieder lismen.
Das kann man sogar im Internet bestellen. Hodenwärmer.
Ja, aber das tut dir nicht standardmäßig empfehlen.
Nein, das ist jetzt nur so als Anekdote.
Was geben wir für die zwei Generationen mit?
Ja, also eben, wie gesagt, ein gutes Beratungsgespräch. Es braucht Zeit, junge Frauen ein bisschen anders beraten als vielleicht ältere. Ich würde auch die Pillen stoppen. Und früher gesagt, ja, wenn das lange Pillen nehmen, dort mal Pause machen, das ja nicht. Mhm. Also die Hormone aus dem Körper auswaschen muss man nicht. Im Gegenteil, das Thrombosenrisiko ist in den ersten 3 Monaten nach der ersten Anwendung erhöht. Das heisst, es wird immer wieder höher werden. Nachkontrolle ist wichtig, nach Verschreiben von einer hormonellen Antikonzeption. Und da muss man wirklich nachfragen, auch nach psychischen Störungen, Gewichtskontrolle oder Einnahmefehler allenfalls erkennen. Man darf den Jugendlichen auch eine Langzeitverhütung empfehlen, wie Stäbli oder die Spirale. Und wo das hat wirklich höchste Sicherheit, Verhütungssicherheit.
Falls man das nimmt, ja. Dann kommt auch unser Red Flag. Gell? Einfach falls man östrogenhaltige Arzneimittel einnimmt, einführt oder aufträgt, ist immer wichtig, hoch dosiert B-Vitamine supplementieren. Viele Nebenwirkungen kann man mit dem schon aufheben. Abfedern. Das B6 ist eines von denen ganz wichtig. Vitamin C, mega wichtig, und Zink und Magnesium auch zusätzlich supplementieren.
Genau, weil die Hormone das wirklich aus dem Körper entziehen.
Die für den Abbau braucht sie und die fehlen dann für andere Prozesse.
Es braucht einfach mehr davon.
Ja. Ich bin so froh, habe ich euch, merci für den Input. Und meine Abschlussfrage ist, wisst ihr eigentlich, wie der Casanova hat verhütet?
Coitus interruptus.
Sicher auch, aber
er
hat Zitronen halbiert, auspresst und die dann den Frauen eingeführt und sozusagen um Portio gestülpt.
Aber das ist nicht so eine schlechte Form. Jetzt auch Zitronen für dich.
Ja. Also es war noch sehr einfallsreich, so Casanova. Ah, und dann muss ich noch etwas erwähnen. In Wien gibt es ein Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch mit Darstellung von diesen verzweifelten Verhütungspraktiken aus früheren Zeiten. Ich habe es selber noch nie gesehen. Ich muss unbedingt mal dorthin kommen.
Ich komme im Fall mit.
Ja, genau. Das ist unsere nächste Aufnahmereise.
Super. Hey,
super. Das spannend. Gut gehen. Danke vielmals. Ja. Und wir hören uns.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.